Enorm Magazin. Zukunft hörst du hier an.
Eine Aufnahme in Kooperation mit der Gehörgang.
Übrigens, du kannst das Enorm Magazin nicht nur mit einem freiwilligen Beitrag auf enorm-magazin.de unterstützen, sondern auch mit einem Abo. Und damit unsere Ausgabe 6-mal jährlich lesen, gedruckt oder digital.
Gefängnissystem, organisiertes Misstrauen. Von Miriam Petzold. Gelesen von Astrid Kurs. Viele Inhaftierte werden nach ihrer Entlassung wieder straffällig. Machen Gefängnisse die Gesellschaft wirklich sicherer? Ideen für einen humanen und wirksamen Strafvollzug. Die Werte einer Gesellschaft zeigen sich in ihrem Umgang mit Straffälligen. Diese Haltung können sich nur wenige Staaten leisten, Norwegen etwa. Hat ein Vergewaltiger das Recht auf ein helles Zimmer mit Fußbodenheizung, Flatscreen und Spielekonsole? Klar. Sollten MörderInnen die Schlüssel zu ihrer Zelle haben und beim gemeinsamen Kochen mit scharfen Messern hantieren? Warum nicht? Aufnahmen der Gefängnisse Halden und Bastøy gehen wie Postkarten einer Justizutopie um die Welt. Ausländische Presse und PolitikerInnen kommen, staunen, sind neidisch. Denn Norwegen hat eine der weltweit niedrigsten Rückfallraten. Nur 20% der Entlassenen werden wieder straffällig. Noch dazu sei das System günstiger. Die hohen Kosten jeder Inhaftierung werden laut Manudeep Buller, Ökonom an der Universität Oslo, mehr als zweifach ausgeglichen, weil Ex-Häftlinge seltener rückfällig werden und schneller Jobs finden. Norwegens Lösung. Eine für alle? Jedes Haftsystem ist eingebettet in einen Kontext, sagt Franz Dau. Als eines der reichsten Länder der Welt mit einem starken Sozialwesen, einer dünnen Besiedlung und vollkommen anderen Kriegsgeschichte als etwa Deutschland, sei der skandinavische Weg nicht einfach übertragbar. Dau hat 40 Jahre im Gefängniswesen gearbeitet, leitete verschiedene Strafanstalten in den Niederlanden und wirkte global an Haftreformen mit. Ukraine, Russland, Curaçao. Es gibt nicht das eine System. Ein Land kann innovative, humane Gefängnisse haben und gleichzeitig repressive Einrichtungen. Die meisten Anstalten sind hierarchisch und abgeschlossen. Selbst Bastøy ist das. Die Gefangenen leben auf einer Insel, dem Inbegriff der Abschottung. Bastøy liegt vor den Toren der Hauptstadt im Oslofjord. Umgeben von bunten Holzhäusern, einer schmucken Kirche und hohen Kiefern sitzen Schwerkriminelle hier die letzten Jahre ihrer Strafe ab. WärterInnen tragen weder Uniform noch Waffen, gehen mit Häftlingen schwimmen oder ins Kino. Bewusst mimen sie das Leben nach der Haft, bilden eine Community. Jedes Jahr entlassen wir Nachbarn. Willst du sie als tickende Zeitbomben rausschicken? Entgegnete der Wärter Tom Eberhardt einer verblüfften amerikanischen Journalistin. Der norwegische Strafvollzug beruht auf Vertrauen. Franz Dau glaubt daran, dass diese Haltung als Managementphilosophie auch in weniger luxuriösen Gefängnissen einen entscheidenden Unterschied macht. Wenn man Gefangene und Personal anders behandelt, bekommt man auch ein anderes Verhalten. Als Dau die Gefängnisleitung der recht neuen Justizvollzugsanstalt Geer Hugo Waard, eine Stunde nördlich von Amsterdam, 2002 übernimmt, liegen die Innenhöfe brach, Unkraut wuchert, Schutt und Asche begraben das Potenzial. Gärten, Ackerböden, Freizeitflächen? Nein, alles viel zu teuer und außerdem gefährlich. Am Ende wird noch Hasch angebaut, lautet die Reaktion seines beinahe pensionierten Vorgängers. Kurz darauf fährt Dau ins Gartencenter und verstaut seine Einkäufe in der Abteilung, wo Dan Fisser, Name von der Redaktion geändert, einsetzt. Das ehemalige Mitglied der Hells Angels hat bis dato viele Einrichtungen durchlaufen, gilt als schwierig. Doch Dau sieht in ihm Führungsqualitäten und legt das Projekt in seine Hände. 3 Jahre später schwimmen Koi-Karpfen in einem großen Teich, umsäumt von Gärten und 2 großen Gewächshäusern, in denen Tomaten, Gurken und Chilischoten gedeihen. Schließlich wendet sich Fissers Team mit einer Bitte an den Direktor. Herr Dau, wir möchten unser Gemüse gern an die Tafel geben. An Kinder, die in Armut aufwachsen. Das haben viele von uns auch mitgemacht. Wir haben hier genug Leckeres zu essen. 2015 verlässt Dau die Anstalt, sagt über Fisser, er ist ein Freund von mir geworden Manchmal besuche ich ihn. Inzwischen lebt Visser seit 22 Jahren in Haft. Die Erträge der Gärten werden noch immer gespendet. Wir sollten die Taten verurteilen, nicht die Menschen, fordert der 66-jährige Dau. Das bestehende System gebe ihnen keinen Raum, um ihre Talente zu entdecken und zu nutzen. So wie es Gartenbauer Visser konnte oder auch Frank Siersema, Name von der Redaktion geändert. Im Rahmen der Initiative Dutch Cell Dogs, die Tierheimhunde und Inhaftierte zusammenbringt, ließ sich Siersema zum Hundetrainer ausbilden. Damit begann er nicht nur seine Resozialisierung, sondern wurde offener und kommunikativer, erinnert sich Dau. Durch die Beziehung mit den Hunden fühlte er sich wieder mehr als Mensch. Dass Verantwortung im Rahmen eines Jobs oder einer Ausbildung während der Inhaftierung einen wesentlichen Einfluss auf die Wiedereingliederung straffälliger Menschen hat, glaubt auch Jana Sophie Lanio, die Tatort Zukunft leitet. Mit dem Projekt Credible Messenger will der gemeinnützige Verein in Berlin ehemalige Gefangene mit jungen StraftäterInnen aus dem gleichen Bezirk zusammenbringen. Ab Juni 2022 sollen sie ihnen ein Jahr lang als glaubwürdige MentorInnen zur Seite stehen. Im Gegensatz zu SozialarbeiterInnen und BewährungshelferInnen können sie genau nachvollziehen, was in den Jugendlichen vorgeht. Gerichtsverhandlungen und Inhaftierungen haben sie selbst erlebt. Das ermöglicht einen ganz anderen persönlichen Zugang zu den jungen Menschen, sagt Lanio. Die MentorInnen werden sozialversicherungspflichtig angestellt, erhalten eine verantwortungsvolle Aufgabe, die den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert. Die aus den USA importierte Idee zeigte dort Wirkung. In New York sind nur 6,2% der Jugendlichen 2 Jahre später wieder straffällig geworden. Bei der Kontrollgruppe waren es mehr als doppelt so viele. Credible Messenger könnte also einen positiven Effekt auf die Rückfallquote in Deutschland haben. 34% der Inhaftierten werden 3 Jahre nach Entlassung wieder straffällig, je nach Tat. Bei schweren Raubdelikten etwa landen 52% wieder im Gefängnis, bei Vergewaltigungen 28%. Doch das eigentliche Problem beginnt nicht während der Haft oder nach der Entlassung, sondern schon viel früher, bei der Strafverfolgung und Verurteilung. Viele Gefangene sitzen ein, weil sie ihre Geldstrafen nicht zahlen konnten. Der Großteil gehört nicht hinter Gitter. Dabei gibt es Alternativen zum geschlossenen Freiheitsentzug, so Lanio, etwa den elektronisch überwachten Hausarrest. Berechnungen des Kriminologen Thomas Galli zufolge sind 65.000 Menschen in Deutschland inhaftiert, davon allein 4.500 Menschen wegen Bagatelldelikten wie einem fehlenden Fahrausweis. Fast die Hälfte aller Inhaftierten verbüßt Freiheitsstrafen aufgrund von Eigentums- und Vermögensdelikten. 90% der Häftlinge säßen weniger als 5 Jahre, rund 50% blieben unter einem Jahr. Das liegt auch daran, dass deutsche JustizbeamtInnen verpflichtet sind, jeder verfolgbaren Straftat nachzugehen. Dagegen gilt in den Niederlanden das Opportunitätsprinzip. Polizei und Staatsanwaltschaft dürfen entscheiden, ob sich der Verfahrensaufwand je nach Delikt und Situation des Betroffenen lohnt. Zudem verhängen RichterInnen eher Sozialstunden und elektronische Fußfesseln als Haftstrafen. In Deutschland landen viele Kleinkriminelle wegen der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe hinter Gittern. Sie betrifft Menschen, die eine verhängte Geldstrafe nicht zahlen können oder wollen. Dadurch verschärft sich die Chancenungleichheit. Wir wissen, dass in Gefängnissen überproportional viele Menschen aus wirtschaftlich und sozial benachteiligten Verhältnissen einsetzen. Marginalisiert schon vor der Haft, sagt Lanio. Armut, schlechte Schulbildung, Erziehung. Ein Verbrechen hat meist eine jahrelange Vorgeschichte. Aktuell bestrafen wir Individuen und nicht soziale Missstände, kritisiert auch Veronique Aisha Ashoui von Rescaled. Die europäische Organisation verfolgt deswegen einen radikalen Ansatz, skizziert die Utopie einer Gesellschaft, die straffällige Menschen nicht abschottet, sondern integriert. Entgegen der Praxis, leichte und schwere StraftäterInnen im gleichen Komplex einzusperren, wo sie kaum Chancen haben, enge Beziehungen aufzubauen. Entsprechende Bewegungen gibt es bisher in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Norwegen und Brasilien. Veronique Aisha Ashoui war 6 Jahre alt, als sie ein Polizeibeamter mit diesem Satz zu trösten glaubte. »Mach dir keine Sorgen, dein Vater kommt an einen Ort fernab von der Gesellschaft.« Sie verstand nicht, wo und was das sein sollte. »Als Kind sah ich eine Art Kugel vor mir, von der man herunterfallen kann.« Später studierte sie soziale Psychologie und gab Philosophiekurse in Gefängnissen. Heute koordiniert sie die Projekte von Rescaled in den Niederlanden. Wir wollen die Gefängnisse ersetzen, sagt sie kämpferisch. Rescaled wirbt für kleinere Haftanstalten, die in den Kiezen einer Stadt verwurzelt sind. Je nach Sicherheitsgrad der Einrichtung dürfen Inhaftierte am Leben um sie herum teilnehmen, im Supermarkt um die Ecke einkaufen, den Sportplatz nutzen oder zum Hausarzt gehen. Und andersherum. Lokale Betriebe können etwa den Konferenzraum der Haftanstalt nutzen. In den Wohngemeinschaften kommen nur 6 bis 30 Menschen unter. So können die BetreuerInnen auf individuelle Bedürfnisse eingehen, gemäß der Schwere der Taten. Ajoui nennt das zirkuläre Gerechtigkeit im Namen einer nachhaltigen Stadt. In den Niederlanden ist sie gerade damit beschäftigt, bestehende Einrichtungen zu inventarisieren, in denen Ex-Häftlinge untergebracht werden könnten. An 200 Orten ist das bereits geschehen, darunter auch Pflegeeinrichtungen. Wir wollen eine Art Airbnb-Plattform aufbauen, wo Mitarbeitenden des Justizsystems Plätze angezeigt werden, die je nach Bedürfnissen passen könnten. Um die Idee der Community-Haftanstalten durchzusetzen, bedarf es neben politischem Willen vor allem gesellschaftlichen Umdenkens. Eine Abkehr von der kategorischen Einteilung in TäterInnen und Opfer, wie sie in Mediendarstellungen oft stattfindet, so Ashui und Lanio. Mit einem Podcast versucht Ex-Gefängnisdirektor Franz Dau, die Grenzen aufzuweichen. Prison Show gibt Straffälligen, Opfern, Hinterbliebenen und AktivistInnen eine Stimme. Gestartet hat er ihn mit Ton Wahlravens, einem ehemaligen Häftling. Zudem organisieren sie persönliche Treffen zur kollektiven Traumaverarbeitung. Denn, so Dau, alle TäterInnen waren meist auch mal Opfer. Dieser Text erschien in der Ausgabe Oktober-November 2021 des Enorm-Magazins mit dem Titel »Tschüss, Kolonialismus«.
Übrigens, du kannst das Enorm-Magazin nicht nur mit einem freiwilligen Beitrag auf enorm-magazin.de unterstützen, sondern auch mit einem Abo und damit unsere Ausgabe 6-mal jährlich lesen, gedruckt oder digital.
Stimmen der Gehörgang kannst du buchen auf www.die-gehörgang.de.